Wunderbar, heute Morgen in eurer Mitte zu sein. Genieße das. Freue mich, dass wir das Wort Gottes haben. Die Bibel. Und es ist gut, wenn wir am Anfang einfach hineinsehen. Es ist eine unglaubliche Fülle, was uns das Wort Gottes gibt in den Fragen, die uns bewegen. Und ganz besonders, weil wir darauf hören wollen, was will Gott. Wir hören es nur aus seinem Wort, was Gott will. Josua 14. Von Vers 6 ab. Da traten herzu die von Juda zu Josua in Gilgal. Und Kaleb, der Sohn Jephunnes, der Kenasiter, sprach zu ihm: Du weißt, was der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, sagte, meinet und deinetwegen in Kadesh Barnea. Kadesh Barnea war die Wüste, die Wüstenoase, wo das Volk Israel 40 Jahre lagerte, weil das Heilige Land ihnen versperrt war. Als mich, um das Land zu erkunden, und ich ihm Bericht gab nach bestem Wissen. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, treulich. Da schwor Mose an jenem Tag und sprach: Das Land, das dein Fuß betreten hat, soll dein und deiner Nachkommen Erbteil sein für immer, weil du dem Herrn, meinem Gott, treulich gefolgt bist. Und nun siehe, der Herr hat mich am Leben gelassen, wie er mir zugesagt hat. Es sind nun 45 Jahre her, dass der Herr dies zu Mose sagte, als Israel in der Wüste umherzog. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Darum haben wir den Text heute. Und bin noch heute so stark, wie ich war an dem Tag, da mich Mose aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie noch jetzt, zu kämpfen und aus- und einzuziehen. So gib mir nun dies Gebirge, von dem der Herr geredet hat an jenem Tage. Denn du hast gehört am selben Tag, dass dort die Anakiter wohnen und große und feste Städte sind. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, damit ich sie vertreibe, wie der Herr zugesagt hat. Da segnete ihn Josua und gab Kaleb, dem Sohn Jephunnes, Hebron zum Erbteil. Daher wurde Hebron das Erbteil Kalebs, des Sohnes Jephunnes, des Kenasiters, bis auf diesen Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, treulich gefolgt war. Aber Hebron hieß vor Zeiten Stadt des Arba, der der größte Mensch war unter den Anakitern. Das Land war zur Ruhe gekommen. Ja, das ist wirklich so schön an so einem Frühlingstag, wenn man durch den prasselnden Regen fährt, kann das ja unsere Freude nicht trüben. Weil wir schon spüren, der Frühling kommt. Und wenn in der nächsten Woche nochmal Schnee bis in die Niederungen fällt, auch das kann uns die Freude nicht nehmen. Wir haben ja eine tolle Perspektive. Der Frühling kommt, die Knospen sind schon ganz dick. Gestern Abend noch mit meiner Frau bei uns durch den Kurpark in Cannstatt geschlendert. Man spürt über den Osterglocken, der Frühling kommt. Das erhebt ja jeden. Und man hat Zuversicht und Freude. Und das Schlimme ist, dass ganz viele Menschen heute keine Perspektive haben. Wenn man keine Perspektive mehr hat, das ist grausam und furchtbar. Ich habe mit Studenten gesprochen, die sagen, in meiner Sparte, wo ich tätig sein will, da ist ganz schwierig, Arbeit zu finden. Und ich weiß nicht, wie das werden soll. Ich studiere, aber ich habe keine Perspektive, ob ich nachher eine Anstellung finde. Das ist schlimm, wenn man keine Perspektive hat. Heute erleben wir es bei den Müttern, bei den Frauen ist das oft ganz schlimm. Ist ja ganz schön mit den Babys, aber irgendwann fällt den Müttern die Decke auf den Kopf und sie sagen, jetzt bin ich eigentlich satt, ich muss mich doch irgendwo verwirklichen. Und es kann doch nicht alles sein, Windeln zu waschen und so. Die haben keine Perspektive und das ist furchtbar, wenn man keine Perspektive hat. Und das erleben wir ganz besonders bei den Alten. Keine Perspektive mehr. Man hat ganz für die Firma gelebt, für den Beruf. Schon der Vorruhestand ist für viele eine Katastrophe. Ich habe keine Perspektive. Und dann müssen wir überlegen, was kann man tun? Jetzt ist rühren, wir machen Kaffeemittag und dann machen wir ein paar Wanderungen. Das ist fast wie Therapie, wo man sagt, jetzt holen wir die Stricknadeln nochmal raus und holen und probieren uns die Zeit zu vertreiben, Therapie zu machen. Perspektive können wir im Leben nur vom lebendigen Gott bekommen, der uns geschaffen hat, dem wir gehören. Und zwar in allen Lagen unseres Lebens. Ob das die Mutter ist, die nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Das ist der Fehler, wenn sie sich an ihrer Umwelt orientiert. Wenn sie der Zeitmeinung entsprechend leben will, wird das eine Katastrophe werden. Sie wird hin und her gescheucht werden und am Ende unbefriedigt sein. Und genauso mit den Alten. Wenn man den Jugendkult unserer Zeit mitmacht, es wird alles falsch, weil Gott meinem Leben erst die richtige Perspektive gibt. Hoffnung und Zukunft. Und es gibt überhaupt keinen Lebensabschnitt, den Gott nicht mit ganz großer Perspektive erfüllen will. Überhaupt keinen. Wenn Gott redet und ich muss nur ins Wort hinein und suchen, Herr, was willst du jetzt? Und ich will hören, wo brauchst du mich denn? Und ich will lauschen auf dein Wort und mich von dir senden lassen. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Weil jeder Tag unseres Lebens von Gott ein unsagbares Geschenk ist. Und wenn ich nur noch Stunden auf Erden zähle, ist das eine Gnadengabe Gottes. Ich muss herausbringen, Herr, was willst du an diesem Tag mir noch schenken? Ich bin gespannt, was du tust. Bin immer wieder bedrückt, wenn in vielen christlichen Familien heute keine Hausandacht mehr gehalten wird. Ganz großes Alarmzeichen. Wie ich neulich eine bewährte Christin darauf ansprach, sagte sie, ach, sind dir die Rituale so wichtig? Ach, es geht mir doch nicht ums Ritual. Sondern das im Aufstehen neben Duschen und Zähne putzen und Hände waschen und saubere Kleidung anziehen. Das Allerwichtigste, Herr, ich will hören, was hast du jetzt vor mit diesem Tag? Und unsere Kinder sollen es wissen. Eltern und die Kinder, wir wollen hören, miteinander beten. Und da muss Zeit und Raum sein. Wir sind gespannt auf diesen Tag. Das sind nicht bloß die Ereignisse, die uns ängsten. Das sind nicht nur die Abläufe, die uns schrecken mögen. Sondern das ist der lebendige Gott da, der uns begegnen will, der uns seine Wunder sehen lässt, der uns auch durch schwierige Situationen führt. Wir sind voller spannender Erwartungen und darum singen wir. Selbst heute Morgen mit meiner Frau noch mit der krächzenden Stimme, wir wohnen jetzt in einem Miethaus und haben das Klavier dann irgendeinen Kindern geschenkt, steht im Gemeindehaus, haben wir so ein kleines, da haben wir die Hausbewohner nicht mehr. Aber wir singen, lobe den Herrn alle, die ihn ehren. Gib, dass wir heute, Herr, durch dein Geleite auf unseren Wegen unverhindert gehen. Und das gilt erst recht, wenn wir unheilbare Krankheiten zu tragen haben. Ja, auch wenn Gott diesen Weg vorgesehen hat. Dann sind wir voll spannender Erwartungen. Das ist eine ganz, ganz reiche Zeit. Wenn wir durch Trauerzeiten gehen, wenn wir Misserfolg zu tragen haben und dann erst recht natürlich auch, wenn unser Leib altert und wir schwächer werden. Eine ganz reiche Zeit, ich finde das immer wunderbar, dass diese Zeit uns geschenkt ist. Da hätten wir auch geträumt. Neulich sagte eine Mitarbeiterin bei uns im Werk, ich muss noch 15 Jahre arbeiten, gerade den 50. Geburtstag, bis ich in diesen glückseligen Stand komme, dass ich bezahlt werde und nichts mehr tun muss und einfach meine Zeit frei gestalten kann. Das ist doch eine herrliche Gnadenzeit. Vor 100 Jahren gab es das nicht in Deutschland. Und in vielen Teilen der Welt ist es völlig undenkbar, dass es Rente gibt, dass man äußerlich materiell abgesichert ist. Eine Amerikanerin sagte mir vorgestern, ihr Kind mit 4 Jahren muss zum Zahnarzt, das sind ein paar kleine Löcher im Milchgebiss. Es kostet $6,000 und keine Krankenkasse. Was haben wir? Eine Absicherung und eine Versorgung. Die Sorgen sind uns alle weggenommen. Wir haben jetzt frei die Zeit für den, der Gott nachfolgt. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wir brauchen diese Spannung auf den lebendigen Gott. Ja, es ist eine Tragik, dass viele im Glauben vertrotteln und dass sie müde werden, dass es bloß noch eine Routine ist, das ist eine ganz, ganz große Gefahr. Ich war immer unglücklich, wenn man oft gesagt hat, bei den Evangelisationen, wie viel sind von außen da? Ich habe mein ganzes Leben lang Evangelisation für mich gebraucht. Wieder diesen ganz schlichten Ruf zu Jesus. Das braucht die Gemeinde. Weil manchmal unsere Auslegungen so kompliziert und so hoch werden. Dass es ganz simpel drum geht, Jesus über alles lieben. Und das brauchen wir im Alter wieder. Auch wenn wir die Entscheidung schon vor 30 und 40 Jahren getroffen haben. Da wieder ganz besonders, Jesus, ich will dir folgen. Und ich bin gespannt, weil du Segenswege mit mir gehst und weil du mich füllen willst mit deinen Gaben. Es ist eine ganz, ganz reiche Zeit. Der große Bibelübersetzer Menge hat gesagt, er hat ja erst mit 85 da seine große Bibelübersetzung abgeschlossen. Er hätte sich überhaupt nie vorstellen können, wie reich diese Zeit wird, wo er sich so intensiv mit dem Wort Gottes beschäftigen kann, wie nie früher, neben seinem Beruf her. Das ist mal das Erste. Und nicht geht's um die Menge der Zeit, die wir dem widmen, sondern über die Intensität. Das heißt, wie genau wir drauf hören. Es braucht gar nicht die Menge groß sein, sondern dass ich es wirklich begreife. Es ist eine Zeit, die mir Gott schenkt. Und er ist mir nahe und ich weiß, dass er mich umgibt und darf ich ganz viel persönliche Erfahrungen mit ihm machen darf. Begegnungen mit dem lebendigen Gott, der die ganze Welt geschaffen hat, der die Sterne, die Planeten auf ihrer Bahn hält. Der kümmert sich um mich und will mein Leben noch einmal benutzen zu einem Segen für andere Menschen. Und ich darf dies erwarten und sage, Herr, ich weiß das noch nicht richtig, aber ich suche und ich will das wissen, was das ist. Und ich will hören auf deine Stimme. Das ist mein erster Punkt, warum ich das immer mache mit der Einteilung. Es gibt ja immer so Leute, gibt es ja einen berühmten Jugendpastor im Weiglehaus, der sagt, man dürfte eine Predigt bloß noch 7 Minuten lang sein. Vielleicht hat er recht, deshalb mache ich nach 7 Minuten Einschnitt und gab ein neues Thema ein. Dann können Sie wieder neu zuhören. Also, dass wir wenigstens eine Rubrik haben, wo wir es wieder ordnen. Ungeahnte Chancen bieten sich uns. Ungeahnte Chancen bieten sich uns. Jetzt müssen wir den Kaleb anschauen. Der Kaleb, Sie kennen ihn. Wir kennen ihn seit Kindertagen. Wunderbarer Mann. Ein Mann, auf den man bauen konnte in der Zeit seiner großen Spannkraft. Also ich hätte das Muffensausen gekriegt, wenn man mich als Spion, als V-Mann ins feindliche Gebiet schickt. So sind die ja damals als Kundschafter nach Israel ausgesandt worden. Und sie haben das ganze Land durchzogen und sind zurückgekommen und haben die Traube vom Bach Eschkol mitgebracht und haben das alles genau ausgekundschaftet, wie das ist mit den Mauern, wie die Befestigungen sind, wie die militärische Lage dort in diesem Land ist und wie stark die Leute sind dort in Kanaan, im verheißenen Lande. Und dann heißt es, wie sie dort kamen nach Kadesh Barnea, und ihren Bericht abgeben und den Leuten erzählen, wie die Städte befestigt sind und die Mauern so groß. Das Volk schrie und weinte die ganze Nacht. Es war eine grenzenlose Enttäuschung. Die Leute sagten, jetzt hofften wir endlich aus der Wüste aufzubrechen ins verheißene Land. Und dann merken sie, wir schaffen das nicht. Und dann natürlich kommt sofort die Parole, komm, wir brauchen einen Hauptmann. Und das sollen wir zurückführen, setzt den Mose ab und wir gehen wieder zurück nach Ägypten. Wie wenn man aus der Führung Gottes ausbrechen könnte. Und da ist die Sternstunde vom Kaleb, wo er sagt, ach, Unsinn, sie fallen auf ihr Angesicht, 4. Mose 14, und sagen, das Land ist tatsächlich ganz stark befestigt, aber wenn der Herr uns gnädig ist, das hat er immer, die Perspektive, der Herr, haben Sie in Ihrem Leben die Perspektive. Die Situation kann so verfahren sein, wie sie will. Die Probleme meines Lebens mögen unlösbar sein, aber der Herr, dieser Herr, der alles in seiner Hand hat, der Herr, der mich erwählt hat, der mich gerufen hat, wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dieses Land bringen. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor diesem Volk des Landes nicht. Wir wollen sie wie Brot auffressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen. Der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht. In diese schreckliche Angst der anderen, des Volkes, da hinein sprechen sie dieses: der Herr. Der Herr ist da. Und das hat den Kaleb erfüllt. Jetzt wissen Sie natürlich, es geht nicht um die frommen Floskeln, die wir machen. So meinen wir das manchmal. Sind das nicht bloß Vokabeln, die wir gebrauchen? Nein, beim Kaleb war es wirklich so. Das war die Parole seines Lebens. Er folgte dem Herrn, dem er diente, und das war für ihn ganz selbstverständlich. Das hat ihn das ganze Leben begleitet. Darum hat er diese ganzen Ängste, die wir sonst sehen, realistisch, gar nicht vor Augen gehabt. Er war ein Mann des Glaubens und des großen Vertrauens. Und jetzt kommt wunderbar, auch im Alter mit 85 Jahren hat er diesen gleichen Blick noch wie vorher. Und das wünsche ich allen alten Menschen, 85 Jahre. Das ist ja in der Bibel schon außergewöhnlich. Unser Leben wird 70 Jahre, wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre, 85 Jahre. Sind 85 Jahre drüber, einer unter uns. Die haben wir schon alle daheim im Bett gelassen. Also der Kaleb macht uns Mut und sagt: Mensch, mit der Perspektive Gottes kann ich noch bis ins hohe Alter hineinblühen. Das hat mich immer angesprochen beim Paul Gerhard. Er hat ja so viele Dinge in seinen Versen versteckt. Lass mich bis zur letzten Reis an Leib und Seele grünen. Ich will doch nicht eine rostige Sense sein, die in der Ecke der Scheune vor sich hingammelt. Sondern ich will doch bis ins hohe Alter hinein Frucht einbringen und Garben machen für meinen Herrn. Herr, erhalte mir die geistliche Spannkraft, auch wenn mein Körper zerfällt. Gib mir diese geistliche Spannkraft. Ich will noch etwas tun für dich. Und wie er da zum Josua kommt und sagt: Josua, ich habe mit Mose eins noch ausgemacht. Er hat mir zugesprochen, was ich als Erbteil bekomme. In diesem Land, wenn die Kanaaniter besiegt sind. Und da sagt er: ich will noch das Filetstück. So sagt man ja heute, wenn man Grundstücke spekuliert. Ich will das Filetstück. Aber das Filetstück ist in unseren Augen eigentlich die Küstenebene, wo heute die fruchtbaren Felder sind. Und der Kaleb sagt: nein, gib mir das Gebirge. Nun, wer einmal in Israel gereist ist, weiß, im Gebirge gibt es nur Steine. Da kann man kaum Landwirtschaft treiben. Aber das ist ja sein Glaubensmut. Das hat ihm gar nichts ausgemacht. Schon wie einst Abraham: das kann das unfruchtbarste Gebiet sein. Ich will mit Gott ein Stück erobern. Ich will noch was tun. Und im hohen Alter ist seine große Planung noch nicht beendet. Ist mir ganz wichtig, auch wegen gestern noch mal: wir wollen nie als Alte den Jungen irgendeinen Job oder einen Posten wegnehmen. Deshalb geben wir freimütig die alle gerne her. Aber das heißt nicht, dass wir für unseren Gott untätig sein. Dann wollen wir neue Gebiete und neue Arbeiten starten. In einer großen Jugendarbeit unseres Württemberger Landes hat man mit diesen eine große Pionierarbeit der Jugendarbeit, die bestand und die modellartig war in ganz Deutschland, hat man dann schließlich, haben die Jungen den Alten abgesetzt. Das ging durch viele Schmerzen hindurch, hat auch nicht mehr in dieser Weise weitergeführt werden können. Aber ich sehe noch den alten Leiter, wie er strahlt und sagte: jetzt habe ich wieder angefangen, einen großen Kreis junger Menschen, gestrandeter und kaputter jungen Menschen in meiner Wohnung zu sammeln, und die Arbeit blüht. Die Jungen sagten: ach, das ist doch jetzt ein Alter. Aber da war noch die Spannkraft, die ihn einst als Jungen beseelt hat. Und er hat Beute gemacht für seinen Heiland und hat die Arbeit begonnen. Und das ist so wichtig, dass wir das merken: Herr, gib mir das Gebirge. Dieser Kaleb hat einen starken Gott und darauf vertraut. Es kommt überhaupt nie vor, dass er von seinen Gaben spricht. Ich habe schon gestern gesagt, es ist eine gefährliche Sache mit unseren Gaben, dass wir immer meinen, es hing an unseren Gaben ab. dass Mose mit 80 erst berufen wurde. Ist ja auch interessant, wie Gott ihn gebrauchte. Und dass in der ganzen Geschichte des Lebens Mose nirgendwo die Gaben von Bedeutung waren, die doch eigentlich großartig waren. Mose hatte am Hofe Pharaos die besten Universitäten besucht, die Diplomatenschule, hat Naturwissenschaften studiert. Kommt überhaupt nie vor. Nicht mal im Gespräch mit Pharao werden seine Gaben gebraucht, sondern Gott führt ihn durch das totale Nichts. Und dann sagt ihm Gott, ich bin der allmächtige Gott. Der in deiner Armut, in deiner Leere sich als der wirkende Herr bezeugt. Das war die Erfahrung all dieser Leute, die gewirkt haben. Dass der Herr sie gebraucht, auch wenn sie gar nicht wissen, wie. Und das ist im Alter noch einmal eine ganz große Chance, aber sagen, ich will noch etwas tun für meinen Herrn. Ich will wirken. Ich hätte am liebsten Ihnen jetzt einfach von Beispielen erzählt, wie ich Menschen begegnet bin als junger Vikar in Waiblingen. Da war ein alter Mann in einer recht toten Gemeinde. Er hat Hausbesuche ohne Ende gemacht. Eine Fröhlichkeit, die bei ihm herausstrahlte. Und wie er immer wieder, wenn man ihn auf der Straße getroffen hat, er hat die Lücke gefüllt in der Gemeinde, ohne dass ihn jemand beauftragt hat, sondern sein Herr hat ihn beauftragt. Und er hat gesehen, was er tun und wirken kann. Und da hat man nachher die Segensspuren aus seinem Leben gesehen. Diesen Glauben will ich lernen. Diesen Glauben will ich lernen. Uns bieten sich ungeahnte Chancen, wenn wir hören aus dem Wort Gottes, was Gott noch mit uns machen will, wie er uns gebrauchen. Wir brauchen die Perspektive, Herr, was willst du? Ich will jeden Abschnitt meines Lebens vor dir leben und gebrauchen lassen von dir. Lassen Sie sich nicht aufhalten durch das, was Sie bedrängt, durch das, was schwierig ist. Sie brauchen Courage, wo Sie sagen, ich will noch mal was machen, ich will noch mal mutig sein. Die Spannkraft des Glaubens ist am herrlichsten im Römerbrief beschrieben, Römer 4, beim Abraham. Er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern ward stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste auf das Allergewisste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Was war das? Du sollst ein Segen sein. Durch dich sollen gesegnet werden alle Generation. Und als Gott dieses Wort zu ihm sagte, oder was dort gilt, war er weit über 80, auch der Abraham. Dass mein Leben noch einmal brauchbar wird und dass der Herr mich zum Dienst nimmt, das ist so wichtig und dass ich ihm dienen kann mit meinem Leben. Jetzt kommt der zweite Punkt. Wieder aufmachen, Minören. Nur kein Stillstand. Also Kaleb war 85 Jahre, ein Greis, körperlich, natürlich, mit all den Zipperlein, die man da hat in diesen Schwierigkeiten und auch mit der ganzen Kraftlosigkeit, die einen oft überfällt. Mit diesem Alter 85 denkt man normalerweise an Ruhestand und man hört das ja immer wieder. Wenn Sie mich ärgern wollen, ich sage immer wieder bei den Vorstellungen, dass ja heute so ein Modell ist, immer die erste Frage, wie fühlen Sie im Ruhestand? Und dann sage ich immer gern, ja, ich stehe dann mittags um 16 Uhr auf und dann brunche ich ein bisschen und so. Das ist, du darfst dich jetzt mal ganz ruhig hinsetzen, sagen dann die Leute ganz lieb. Cool, Opa, jetzt mach's mal ganz ruhig und langsam. Dann sitzt man auf dem alten Teil. Ich weiß nie, was ein alten Teil ist. Ich habe mir immer vorgestellt, vielleicht kann mir nachher noch eine helfen, weil man sich aufs alten Teil setzt, wie das geht und wo man da hinsitzt. Und das ist schwierig. In der Bibel sehe ich all die Alten mit dieser sprühenden Aktivität. Mit 85 hat der Michelangelo die Kuppel an der Peterskirche gemalt. Und wenn man das alles mal verfolgt, was Gott geschenkt hat durch Menschen, die groß waren. Die entscheidende Sache ist oft gar nicht dieses irdische Alter. Da gibt es ja in der Bibel verschiedene Worte für Alter. Das eine ist das, wo biologisch der Körper verbraucht ist und eben müde wird. Aber das, was dann in der Bibel sonst gebraucht wird, ist ein ganz anderes. Da lebt man aus ganz anderen Quellen. Und das ist gar nicht mehr wichtig, wie man da durch den Wald zuckt. Und was man sonst noch an Leistung erbringt, sondern etwas, ob etwas von der Quelle Gottes durch unsere irdische Existenz weitergeht. Es war ein großer Staatsrechtler, ein großer Jurist, Karl Hilti, der in seinem Leben gesagt hat, Freund, alles Schönen und Guten in der Welt, so ein richtiger Mann der Ästhetik, hat gesagt, die entscheidende Wende meines Lebens kam erst, wo ich gemerkt habe, ich muss mich ganz auf den lebendigen Gott ausrichten, wie eine Magnetnadel im Kompass. Und das war erst mein Leben, wie ich ihm diente. Nimmer, wo ich mir von meinen Idealen, von meinen Träumen lebte. Weiß auch nicht, ich meine, es ist nicht richtig, dieses Motto, das überall kommt, aus der Psychologie und jetzt in frommem Gehirn, lebe deine Träume. Meine Träume sind doch ich-süchtig. Wir hatten das erfunden, meine Träume. Ich will Gottes Verheißungen leben. Ich möchte Gottes Befehlen gehorsam sein. Meine Träume, die sind verrückt oft. Ich will doch Gott gehorsam sein. Das ist die einzige Perspektive für mein Leben. Und das sehe ich bei dem Kaleb, dass er sagt, da ist noch etwas, was Gott mir zugesprochen hat. Und das will ich leben. Mit meinem Leben will ich das tun. Und das ist so wichtig, dass bei uns Alten dieses kühne, mutige Vorwärtsdringen nicht erschlafft. Wir singen das doch so gern. Er mache uns im Glauben kühn. Dass wir noch mal sagen, in dieser Zeit, wir leben ja heute nicht in einer Zeit wachsender Gemeinden. Es kommt aus der Gemeindewachstumsbewegung. Wir leben in der Zeit der Schwindsucht. Und da will ich noch mal kühn sein und von Gott noch mal was erwarten. Nicht in Zahlen, das kann Gott auch noch schenken, das ist eine Sache. Die Zahlen sind der Bibel immer das, was dann kommt, wenn es Gott will. Sondern ich will noch einmal, dass sein Rettungswerk weitergeht, dass verzweifelte Menschen hoffnungslos Jesus erkennen. Dazu hat er uns gesandt, Gott will, dass allen Menschen geholfen werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und die Perspektive darf ich nie verlieren. Wir wurden ja viele Jahre dort in Häslach, einst ein Gebiet, wo Lenin zur Sozialistenkonferenz schon weilte. Das ist ja bis heute so ein Stadtteil gewesen. Erstorben. Und wenn man da denkt, diese Menschen, hat sich gefreut, wenn man mal ein Auto sah mit dem Fischchen hinten dran. Aber sonst so tot und so leer. Wir wollen doch in dieser gottlosen Welt noch mal etwas wirken. Und wo ist deine Aufgabe? Wo willst du dich einbringen? Und wie willst du das machen? Wir sprachen gestern vom reifen Alter, wo man reift, wo man das Entscheidende des Lebens begriffen hat, um was geht es, dass ich anderen zum Segen bin und nicht mehr die Masse der Arbeit, das ist, was ich leiste. Und das, was dann die Alten deshalb nicht trotteliger macht, das auch nicht die Milde des Alters, sondern was sie konzentrierter auf das Wesentliche blicken lässt, was junge Menschen oft gar nicht so sehen können. War ja toll vom Altpietistischen Verband, dass sie auch damals die lieben Honeckers freigegeben haben. Die eigentliche Klippe war ja, dass der Hugo Honecker damals sagte, bevor wir ihn nach Afrika geschickt haben, ich habe Krebs. Und er war 10 Jahre im Ruhestand, über 65 in Afrika. Ich sagte noch, was ein graues Haupt in Afrika bedeutet, das kann gar keiner an. Was der Alte sagt, das widerspricht niemand. Und er hat das in dieser Güte und Liebe so gemacht. Er wurde überall hingeholt zum Rat. Bei jedem Bau, in jeder Kirche hat man ihn geholt und gesagt, du kannst doch raten. Und er sagte später, ich habe mich gesundheitlich noch nie so wohl gefühlt wie in diesen 10 Jahren Afrika. Trotz der extremen Belastung durch Sonne und das bei Hautkrebs. Und dass wir einfach wieder wissen, unser Gott löst seine Verheißungen ein. Nun ist das immer ein Risiko. Ich weiß noch, im Hofacker Kreis ist ein Zettel durchgelaufen, dass ein Ruheständler, der bei Kodak Abteilungsleiter war, Frühruhestand ist und die Arbeit wird angeboten. Niemand hat ihn brauchen können. Ich bin damals noch auf Heiko Grimmer zugegangen und sagte, du kennst ihn doch. Sagt, das ist ein guter Mann. Wir haben da diesen Mann zu uns geholt, ins Werk. Und wir haben ja die Angewohnheit bei unserem Werk, unseren christlichen Fachkräften, dass wir den Ruheständlern, überhaupt den Ehrenamtlichen, nie was zahlen, außer Erstattung ihrer Aufwendungen oder Fahrtkosten. Und dieser Mann, ich habe dann bloß gesagt, redet ihm auch nicht dazwischen, lasst ihn machen. Er soll diesen Bezirk aufbauen. Der hat über 1000 Kurzzeiter ausgeschickt. Und wenn Sie mal die Geschichte dieser Kurzzeiter angucken, wir hatten fast keinen, der ein Fehlgriff war. Obwohl das eine ganz schwierige Sache ist, dort irgendwo nach Japan, nach Bolivien oder nach Afrika zu gehen, in Verbindung irgendwo mit einer Mission oder einem christlichen Werk. Und junge Leute, die oft noch gar nicht stabil sind, sind zurückgekommen und ein ganz hoher Prozentsatz von denen ergreift die Missionslaufbahn. Und das war einem Geschenk, der hier unnütz am Markt stand. Und man hat kaum gewagt, haben wir so einen Alten, wie geht das bei uns? Kann manchmal auch sein, dass wir Hauptamtlichen da etwas blockieren, weil wir alle die Ämter in der Hand haben. Er hat einen Bereich bekommen, den er gestalten konnte, hat sich eingebracht, ohne einen Pfennig dafür zu zahlen. Der stellvertretende Leiter vom Oberschulamt in München, wir haben ihn dann vermitteln wollen zu einem unserer fähigsten Missionare, der war außer sich, wollte mir einen Ruheständler schicken, das ist noch das Letzte. So verletzend am Telefon, wenn Sie unser neues Blatt von CFI lesen, dass dieser Bruder Schwemer mit seiner Frau inmitten der Studenten in der Mandschurei diese ganz große Ernte dort, wo 80% der Studenten zum Glauben an Jesus kommen. Und dort hat er sein Aufgabenfeld bekommen. Und wie das ist, wieder ohne Bezahlung. Der bringt seine Rente ein in den Dienst. Und was ist das für eine Gabe? Ich möchte nur sagen, wenn wir es übersetzen können, es geht doch nicht um Weltmission, da ist nicht jeder geeignet und das muss man sehen, was ist. Aber dass genauso irgendwo eine Arbeit ist, wo ich sage, bring doch noch deine Gaben ein und sieh nicht nach den Kriterien, wie die anderen das einteilen, sondern das ist wertvoll und wichtig. Das war vielleicht im Höhepunkt noch der kommunistischen Herrschaft in Bulgarien, als meine Frau und ich nach Schumen gekommen sind. Schumen, da waren Methodistenprediger, Popov, ach, so trüb. Da waren paar Leute noch da. Und der war so arm, der hat immer einen Schrank gehabt, da seine Kleider am Haken an der Wand hingehängt. Und das war so schrecklich trostlos, wie da die kommunistischen Behörden den unter Druck gesetzt haben. Ihm war es nicht einmal erlaubt, mit der Schreibmaschine sein theologisches Wissen, das wollte er nur auf der Schreibmaschine tippen und die Durchschläge jungen Leuten geben, damit sie von dem lernen. Und das hat der Staat ihm verboten, das sei Druck und das ist absolut verboten, würde die Geheimpolizei einschreiten. Und als der Staatspräsident von Liberia, der Tolber, damals kam, der hat gesagt, ich möchte Brüder besuchen. Und dann sind die gekommen mit den weißen Motorrädern und mit Blaulicht und sind vorgefahren bei der Kapelle, wo 12 Leute zum Gottesdienst waren. Der Tolbert sagt, das ist mein Bruder. Und er hat gesagt, ich habe nur eine Bitte zum Religionsminister. Darf ich wenigstens mit meiner Schreibmaschine das tippen? Nein, ich kann Ihnen keine Erlaubnis geben. So arm war das. Und dann sagte damals Popov zu uns, meine Arbeit ist nicht vergeblich, weil sie im Herrn geschieht und es wird einmal in unserem Land so sein, dass diese Kirche nicht mehr reicht für die Leute, die zum Glauben kommen. Und heute ist das in Bulgarien eingetreten. Popov hat es nicht mehr erlebt. Wir wollen doch bloß auf diese Ziele Gottes hinarbeiten. Und warum ist das geschehen? Weil unser Bruder Dezko Schwilinov in Bulgarien diese Hand hat als Medizinprofessor. In der ganzen Öffentlichkeit, die ganze Gesellschaft von Bulgarien mit dem Evangelium zu füllen, die Kinderbibeln an die Schulen zu bringen, das Ethikbuch zu verteilen im Militär, das Bulgarien heute. Und warum ist Dezko Schwilinov zum Glauben gekommen? Weil in Ulm, wo er studiert hat, eine alte Frau, die Frau Frasch, ihn angesprochen hat, kennen Sie Jesus? Und das war der Schlüssel. Und Dezko Schwilinov kam zum Glauben. Wir müssen wieder lernen, wo braucht mich der Herr mit so einem kleinen Diensten, wenn ich bloß auf einen unbekannten Studenten zugehe und ihn anrede, wenn ich nur gebraucht werde von dem lebendigen Gott, dass Frucht heraus entsteht. Ich werde es in meinem Leben gar nicht deuten können, aber wir werden bei vielen Taten des Gehorsams im Himmel einmal staunen, sagt, das hätten wir nie geahnt, dass aus diesem kleinen Dienst das rausgekommen ist. Das hätten wir nie geahnt. Und wir dürfen das wissen, wenn wir nur treu sind im Dienst für unseren Herrn und das wagen und sagen, das ist jetzt wichtig, dass wir das begreifen. Ungeahnte Chancen bieten sich uns. Und das Zweite war, nur kein Stillstand. Nur kein Stillstand. Sondern ich möchte noch etwas tun für meinen Herrn. Ich möchte noch etwas tun für meinen Herrn. Und ich habe es gestern schon gesagt, welch ein Segen geht vom Krankenbett aus. Das merken wir erst, wenn wir sie besuchen, dass man nie weggeht als der gesunden Beschüchler, man ist immer der Beschenkte von denen. Dass Gott sein Lob noch bereitet. Es kann ja manchmal so sein, wie in der Familie Hahn, wo die alte Mutter Lala da war im Rollstuhl und dann ihr Mann war ein berühmter Evangelist. Und der Mann vom Krankenbesuch kommt und sagt, Ihre Frau konnte gar nicht viel reden, aber das war mehr als 100 Predigten von Ihnen. Das wissen wir doch, wie Gott manchmal das Wort in die Tiefe verlängern kann. Und das wollen wir von unseren Alten. Sie sollen gar nicht mehr die Jungen kopieren und sie brauchen gar nicht mehr die gleichen Sachen machen. Aber wir brauchen sie. Wir brauchen sie, weil sie Tiefgang haben und weil sie vom Herrn gebrauchte Werkzeuge sind, wenn sie wirklich auf seine Stimme hören. Ich habe Ihnen viele Beispiele erzählt, hoffentlich verwirrt Sie es nicht. Aber lassen Sie mich noch das eine gebrauchen. Dieser, finde ich immer am tollsten, dieses Beispiel. Ein lungenkranker Schuster in den Karpaten Rumäniens. Und der Arzt sagt, sie leben bloß noch ein paar Wochen. Und dann kommt er auf den verwegenen Gedanken, Jesus, ich will noch einen zu dir führen. Und wenn du es schenkst, einen vom Volk Israel. Das ist ja für manche von uns auch so, dass sie besondere Liebe zum Volk Gottes haben. Und dann kommt dieser schreckliche Blitzsturm, und da ist ein Ehepaar unterwegs. Es waren die in Moskau ausgebildeten in der Akademie für den Untergrund, kommunistischen Untergrund für Belgien, die Untergrundleiter, die höchste Stufe der kommunistischen Partei. Und die suchen dort, das Ehepaar sucht dort Zuflucht, im Haus des Schusters, in dem schrecklichen Regen und Blitzsturm. Nach 3 Stunden war der kommunistische Untergrundleiter von Belgien bekehrt. Es war Richard Wurmbrand. Weil ein alter Mann vor den Toren der Ewigkeit gemerkt hat, ich darf nur was tun. Und wir kleben da manchmal in unserem Leben, rennen von Arzt zu Arzt und reden über unsere Medikamente und über unsere Beschwerden, statt zu denken, halt mal, wenn der Herr mir noch ein paar Wochen gibt, dann muss da noch mal was Besonderes geschehen. Und das soll uns ermutigen, im Alter nicht bloß jetzt wehklagend zu sein und sagen, ach, ich kann nicht mehr wie früher. Wir haben doch den Blick vorwärts, der Blick rückwärts, der ist langweilig. Sondern wir haben den Blick vorwärts auf einen Gott, der noch viel für uns bereit hat, einen lebendigen Gott, der viel plant und den hat Kaleb. Ich will noch was tun, Herr, und dann das Gebirge. Auch mit 85 Jahren, er hat doch nicht mehr die Kraft, doch dafür reicht es noch. Wenn es darum geht, die großen Pläne Gottes zu verwirklichen, das ist noch der letzte Punkt. Woher hat Kaleb diese Zuversicht? Ich darf nochmal sagen, ich kann dem nicht folgen. Ich möchte das so einfach aussprechen, dass unsere Träume und unsere Visionen das sind. Als Schwaben sagen wir von manchen Visionen, wo die Amerikaner Visionen sagen, sagen wir Schnapsidee. Wir wollen das auch ganz nüchtern sehen. Wir haben manche verrückten Ideen und im Leben habe ich viel, viel, viel erlebt, wo ich Ideen hatte und Gott hat sie mir aus der Hand geschlagen. Und wir wollen unsere jungen Mitarbeiter auch bewahren vor ihren psychischen Zusammenbrüchen. Dass sie sich nicht klammern an Ideen, die von Gott sind. Woher hat es denn der Kaleb? Das war nicht aus seinem wirren Kopf und aus der Fantasie entsprungen, sondern aus dem Wort Gottes hat es. Aus dem Wort Gottes, das war der Plan. Und er hat es besprochen mit dem Mose und der Mose hat gesagt, das will Gott. Und da wollen wir vorsichtig sein, ganz vorsichtig, ist das wirklich Gottes Willen? Er weiß ganz nüchtern auch um die großen Schwierigkeiten. Gott will keine Hassadeure, Gott will keine Fanatiker, Gott will Leute, die schlicht aufs Wort Gottes hören. Er hat es gesagt und darauf wagt, mein Herz ist froh und unverzagt und lässt sich gar nicht grauen. Ich halte mich an die Zusagen Gottes und ich brauche gar nicht mehr. Ich brauche gar nichts Sichtbares, sondern ich verlasse mich auf die Zusagen meines Gottes. Und da wissen wir genau, da wollen wir einen Unterschied machen. Nirgendwo hat Gott mich verheißen, dass ich gesund werde. Und dass alle Menschen gesund sind. Da passiert eine ganz schlimme Verkürzung. Aber Gott hat uns manche Dinge so klar gesagt, gerade das, dass wir zum Segen sein sollen, dass mein Leben nicht bloß eine Last ist für unsere Umgebung, sondern dass unser Leben auch von Gott gebraucht wird, ihn zu verherrlichen und viel, was wir wissen. Wir wollen auch aufpassen, es ist ein Missverständnis, wenn wir immer meinen, wir wollen noch Beter aktivieren. Das ist eine komische evangelikale Vorstellung, als wenn wir noch 200 Beter mehr mobilisieren, dann macht das Gott Eindruck, dann wird Gott seine Pläne mit uns ändern. Das wollen wir doch gar nicht. Wir wollen ja nicht gegen den Willen Gottes beten. Wir wollen doch sagen, Herr, wir wollen in unseren Taten dir gehorsam sein. Jesus hat auch nicht einfach alles getan. Jesus konnte viel nicht, weil der Vater es nicht wollte. Und dann konnte Jesus dort nicht eine Tat tun. Er tut nur, was er sieht, den Vater tun. Unser Gebet soll in den Gehorsam Gottes hineinführen. Also bitte nicht Wagemut und so weiter verwechseln, sondern Josua war einer, der hörte auf das Wort und deshalb hat er gewusst, da ist noch was drin und das hat Gott noch vor. Und so dürfen Sie für Ihre Enkel beten. Wir haben 23, da haben wir viel zum Beten. Und die haben wir in der Taufe Gott dargebracht, aber genau gewusst, dass das Wasser nicht selig macht, sondern nur die Bekehrung. Das Ergreifen, Herr, dass Sie es ergreifen. Und das wird uns nicht in Ruhe lassen. Und so sind ganz viele Dinge, die uns noch bewegen, die Menschen, denen wir begegnet sind. Und da sind Aufgaben da, die noch getan werden. Und wenn wir die Verzweifelten um uns her sehen, da sind Aufgaben da. Die wollen wir tun. Und es geht darum, dass in dieser Welt Gott sein Reich bauen will. Ist das nicht erstaunlich wie in der Missionsgeschichte, dass oft Leute waren, wo man es nie gedacht hätte? Ach, ich muss, entschuldigen Sie, nochmal so kurz nur skizziere. Eine Mutter, die darunter leidet, dass ihr Sohn sein Missionsziel nicht verwirklichen kann. Da sagt, ich möchte in den Norden, heute sagen wir in den Norden Nigerias, das ist man da so, Sudan, aber das, also Norden Nigerias. Man hat niemand gefunden. Und die Mutter spricht einen Heilsarmee-Offizier an und sagt, du musst mit meinem Sohn gehen. Hat diese Vollmacht. 14 Tage später kündigt der Heilsarmee-Offizier Roland Bingham. Die erste Reise scheitert. Der eine Missionar Gowans stirbt am Fieber. Der Roland Bingham bleibt übrig. Die Missionare sagen dort unten an der Küste Nigerias, hat überhaupt keinen Sinn, in den Norden vorzugehen. Das ist ja Wahnsinn, war 1901. Das ist heute die größte weltweite evangelikale Mission, SAM. So ist sie entstanden. Eine Mutter, die ihrem Sohn helfen wollte und einen Mitarbeiter gesucht hat. Guck mal an, wie das Reich Gottes entstanden ist. Gar nicht mit den großen Konferenzen, sondern mit Taten des Gehorsams, mit Werkzeugen, die Gott gebrauchen konnte. Und wenn wir das erbitten dürfen, Herr, es geht gar nicht um Großes. Und ich will den Erfolg gar nicht sehen. Ich will auch nicht von den Zahlen abhängig sein. Ich will mich nur gebrauchen lassen von dir. Und das ist immer wieder die Geschichte, dass Gott das dann tut, auch durch alte Leute. Sprüche 3, Vers 5, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Vorsicht! Sondern gedenke an ihn in all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Der Herr ist freundlich, keiner wird zu Schanden, der seiner hat. Keiner! Und er wird diese Zeit füllen, die wir vor uns haben, und zwar mit Dingen, die ewige Bedeutung haben. Darum ist so wichtig die ganze Hingabe, die Gott von uns haben will und ganz besonders im Alter, dass wir ihm dienen und nicht den Menschen. Und dann kann es gar keine unerfüllte Zeit geben, bis man seinen Platz findet. Das ist natürlich immer ein spannendes Stückchen. Als der Mathematikprofessor Rohrbach zum Glauben kam, einst in Göttingen, da war der schon auch schon im vorgerückten Alter, da hat der Gemeindepfarrer Hans Dannenbaum gesagt, da muss ich gerade lachen, ich weiß nicht, zu was Gott Mathematiker braucht. Und der Hans Rohrbach hat so seinen Platz gefunden, wie viele Vorträge hat er gehalten in Naturwissenschaft und Glaube. Also es braucht manchmal so Zeit, bis man seinen Platz findet und bis ins hohe Alter hinein. Wo braucht Gott jeden von uns? Ganz verschiedenen Plätzen. Können ganz geringe Dienste sein, in der Küche, wo einer hilft. Aber für den Herrn Jesus, damit was rauskommt und dort helfen und hier da sein und Fürbitte üben. Aber dass der Herr unser Leben brauchbar macht, weil er es uns gibt, weil jeder Tag unseres Lebens ein wahnsinnig tolles Geschenk seiner Liebe und seiner Größe ist. Es wäre ganz schlimm, wir würden wackeln. Es wäre ganz schlimm, wir würden nicht diesen festen Boden unter uns haben. Wir würden diesen Ruf Gottes verlieren. Es gibt ein schönes Lied in unserem Gesangbuch, ich glaube im Neuen ist gar nicht mehr drin, im Alten. Man hat es immer schlecht singen können, weil die Melodie so schwierig war. Der Glaube bricht durch Stahl und Stein. Sowas hat nur Zinzendorf dichten können. Und da heißt es dann, wenn einer nichts als glauben kann, so kann er alles machen. Der Erdekräfte sieht er an als ganz geringe Sachen. Was soll da das Handicap des Alters sein?